Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen bei Tatort Pflege. Hier sind wieder für euch die Stimme der Vernunft.
Hallo. Hallo, genau. Hallo. Und die Liane, die Bauchstimme.
Okay, hi. So, was haben wir denn heute Schönes?
Ja, was haben wir heute Schönes? Wir haben heute ein Krankheitsbild, was immer häufiger vorkommt. Eines der wichtigsten Krankheitsbilder, die auch andere Krankheiten verursacht. Könntest du erahnen, was es ist?
Och, gute Frage. Was immer häufiger vorkommt, da fällt mir Adipositas ein oder Gefäßverkalkungen, die ja dann als Folge andere Erkrankungen wie Thrombose oder Herzinfarkt machen. Oh, das ist so viel. Wir nennen ja oft diese Erkrankungen, die so in der westlichen Welt immer häufiger vorkommen, auch neue moderne Krankheitsbilder, weil sie ja so ein bisschen bedingt sind an der westlichen Kultur und der Überernährung. Das könnte auch Burnout sein. So, ist ja auch in aller Munde oder so, Depressionen durch die Pandemie.
Ja, du warst mit Adipositas und dann der späteren Herzerkrankung gar nicht so weit weg.
Okay. Ach, hat es hier was mit Spritze zu tun hier, Diabetes?
Ungefähr, genau, Diabetes. Es geht um den Diabetes mellitus, Typ 1 und Typ 2. Also wir sprechen heute über den Umgang und über Menschen, die dieses Krankheitsbild haben, wie es denen ergeht. Und mal Fakten dazu. 2021 haben wir weltweit 537 Millionen Diabetes mellitus Erkrankte. Weltweit. Und okay. Man denkt, dass 2045 784 Millionen Diabetes mellitus haben werden.
Cool, das ist ja dann sozusagen ganz Deutschland.
Mehr, tatsächlich.
Mehr?
Ja, 784.
Ach, 784. Ja. Boah, das ist ja schon, das sind ja da mehrere Länder, die da.
Ja, auf jeden Fall, genau. Wir in Europa haben gerade 61 Millionen aktuell, also Stand 2021, jetzt 2 Jahre veraltet. Da kann natürlich noch mal ein bisschen was dazugekommen sein. Und es nimmt kontinuierlich zu, dieses Krankheitsbild, was du ja schon begründet hast mit unserer westlichen Lebenswelt und dem westlichen Lebensstil. Wir haben hier alles zur Verfügung, das Essen.
Oh, daraufhin halt jetzt gleich Bock, Kinderschokolade zu essen.
Werbung for free. genau, ja, also wir haben hier alles vor Ort, wir müssen nicht hungern und teilweise sind die Lebensmittel ja zugesetzt mit Materialien oder mit Nährstoffen, die unser Körper gar nicht benötigt. Also wir sind ja alle überfuttert, wenn man so will.
Überzuckert.
Und, ja, genau, richtig. Und überfuttert auch tatsächlich, adipös, ne? Das ist schon ein großes Thema in der westlichen Welt. Ja, aber das ist heute unser Bereich, in dem befinden wir uns heute, das Thema Diabetes. Und das ist ja schon alt, Diabetes gab es schon immer, da haben ja schon damals der Aristoteles, also die alten Griechen haben ja schon vom Diabetes berichtet und man konnte es halt nur nicht benennen, was es ist und erst so in den Anfang des 19. Jahrhunderts.
Haben die da nicht noch den Urin getrunken, um zu gucken, ob jemand Diabetes hat?
Ja, klar, weil wenn man gepullert hat, ist das halt zuckersüß und dann kamen die Ameisen, die Insekten, es wurde auch so da beschrieben. Sozusagen. Und,
eigentlich doch kein neumodernes Krankheitsbild, oder?
Nee, das nicht, weil es gibt natürlich schon, naja, es ist halt die Frage, es gibt ja Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2. Ich glaube, Typ 2 ist dann schon eher die modernere Variante, weil wir uns die ja selber zufügen sozusagen. Und Diabetes Typ 1 ist ja genetisch bedingt und ich vermute, dass diese genetisch bedingte Variante schon immer da war, natürlich. Und gut, auch im alten Griechenland wird die Ernährung, da gab es keine Kinderschokolade, aber es gab dafür, weiß ich nicht, 20 Ziegen, die man geschlachtet hat, dann hat man so eine ganze Ziege am Tag gegessen, beispielsweise. Und das ist ja auch nicht gut für den Organismus. Also so oder so, das Vollfuttern, das Vollfressen, das begünstigt ja einfach den Diabetes. Egal, was man dann isst, ob es jetzt die Ziege, das Schaf oder die Kinderschokolade ist.
Wahnsinn. Okay. Ich überlege gerade, ob ich mich da gesund genug ernähre für, aber ich habe Gott sei Dank noch keinen Diabetes. Und den Schwangerschaftsdiabetes lassen wir aber erstmal außen vor. Ist ja nochmal so eine Sonderform, oder?
Ja, der passt auch gut eher, wenn wir über Schwangere sprechen tatsächlich. Ja, der Schwangerschaftsdiabetes trifft ja nur auf die Hälfte der Bevölkerung zu, auf die Frauen tatsächlich. Und der ist ja auch nur eher seltener zu erwerben. Aber Diabetes Typ 1 und Typ 2, das kann ja jeden treffen. Deshalb macht das schon Sinn, wenn wir darüber mehr sprechen tatsächlich. Ja, und ich habe da auch eine Geschichte mitgebracht. Oder zwei, besser gesagt. Ja, ganz genau. Sollen wir schon damit loslegen? könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht mit dem Typ 2 beginnen. Der ist häufiger mittlerweile als Typ 1. Typ 1 ist ja genetisch bedingt, beziehungsweise autoimmun erworben. Da erklären wir gleich, was das bedeutet. Und der Diabetes Typ 2, das ist schon der am häufigsten vorkommt oder häufiger mittlerweile vorkommt und den jeder erwerben kann aus Gründen, und über die sprechen wir anschließend.
Hast du denn eigentlich auch beide mal real life gesehen, den 1 und den 2?
Ja, na klar, selbstverständlich. Also Typ 1 habe ich sogar im Freundeskreis. Zwei, die das haben. Und kenne auch im Bekanntenkreis sogar zwei Kinder, die Typ 1 haben. Also sind es eigentlich sogar vier Leute, die ich kenne. Und Typ 2 hatte meine Oma. Ah ja.
Zahlreiche Patienten.
Und
So.
in der Pflege auch, massig. Also ob Typ 1
Okay.
oder Typ 2, beides kennengelernt. Und du?
Auch ganz eindrücklich Typ 1 mal in einer Kuhklinik erlebt mit den Symptomen, und dass dann Eltern ja manchmal auch denken, dass das eher Magen-Darm-Erkrankung ist. Und dann auch später erst zum Arzt oder in die Notaufnahme kommen, und es ist schon sehr eindrücklich, wie viel die trinken. Da kommen wir ja dann noch zu, was für
Ja.
Symptome das dann hat, wenn man Typ 1 hat und wie sich das dann zeigt. Und der
Ja.
Zweier ist ja eher schleichender. Und natürlich den Zweier, also kann ich an keiner Hand abzählen. Also da fallen mir, keine Ahnung, 100.000 Beispiele ein. Also
Ja,
ich fühle, dass
ja.
jeder Patient irgendwie Diabetes hat, so nach
Ja,
dem
gefühlt, ja. Also
Motto.
gefühlt sind auch die Pflegeheime gefüllt mit so 70% Diabetespatienten. Ja, genau.
Genau.
Okay, und genau da setzen wir auch an in der Pflegeeinrichtung. Frau Kilic ist 82 Jahre alt, lebt seit 2 Jahren in einer Pflegeeinrichtung. Seit 30 Jahren ist sie Diabetikerin und hat ein BMI von 35. Frau Kilic legt großen Wert auf Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Sie möchte trotz diabetesbedingten Spätfolgen weiterhin daran festhalten. Sie leidet unter Sehschwächen und unter Polyneuropathien. Frau Kilic besteht darauf, sich mittels ihres Pens selbst zu spritzen. Sie habe ihre Angelegenheiten lieber selber unter Kontrolle. Schließlich hat sie es ja nicht im Kopf, sondern sie ist einfach nur zuckerkrank. Und das liegt bei ihr auch in der Familie. Das hat gar nichts damit zu tun, was und wie viel sie essen würde. Das seien einfach die Gene. Sie lässt auch mal öfters etwas Süßes von der Familie mitbringen. Auch die neuen Praktikanten hat sie in einem Auftrag zum Supermarkt Süßigkeiten einkaufen geschickt. Spricht man Frau K., also Frau Kilic, darauf an, wiegelt sie ab. Ach Kindchen, hätte sie kürzlich zu Ihnen gesagt, nun lassen Sie mir mal meine kleinen Laster. Was habe ich denn sonst noch Schönes? Ich lebe schon so lange mit meinem Diabetes, da weiß ich doch nun wirklich aus Erfahrung, was ich essen kann. Da kann mir keiner mehr was beibringen. Als sie heute Abend mit der Praktikantin zusammen das Zimmer von Frau Kilic betreten, befindet sich diese vor ihrem Bett liegend. Sie wirkt schläfrig und ist nun schwer anzusprechen. Im ersten Schreck schaut sich die Praktikantin im Zimmer um. Schau mal, die Pralinen, die hatte ich ihr gestern Abend mitgebracht und jetzt ist die Schachtel schon leer. Vielleicht sollten wir einfach Insulin nachspritzen?
Ja, erster Eindruck, was für eine schlaue Praktikantin. Dass sie darüber nachdenkt, Insulin nachzuspritzen. Und so tausend Begriffe, so, was ist Polyneuropathie, BMI von 35, was bedeutet diese Zahl, was ist überhaupt ein PEN? Schön, dass die Patientin sich offensichtlich so auskennt mit ihrer großen Erfahrung, scheinbar aber nicht so das richtige Wissen über ihre Ernährung und ihren Umgang, und Insulin scheint er zu bekommen. Das heißt, er ist ja nicht mehr diätisch oder über Tabletten therapierbar, weil es gibt ja so mehrere Stufen, wie man den behandeln kann. Einmal durch gute körperliche Bewegung und halt entsprechend vernünftiger Essen, also eine Diät, oder über orale Medikamente. Und dann macht man ja meistens erst Spritzen, wenn es nicht mehr anders geht. Nun ist die aber auch ordentlich alt, sodass der Die Bauchspeicheldrüse, also der Pankreas, vielleicht ja auch gar nicht mehr so viel produziert, sodass dann ja auch Insulin einfach nur noch übrig bleibt als Therapiemethode. Hier steht nicht, was für welche sie bekommen, Kurzzeit wie oft oder es langzeitwirkend wird, bleibt hier ein bisschen offen.
Genau,
So, das sind so
aber
meine ersten Eindrücke und Notfallsituation am Ende.
ja, so ein bisschen, genau. Also, wir können ja erstmal so ein bisschen die Fachwörter erklären. Der BMI-Wert
Genau.
ist der Body Mass Index. Das heißt, man rechnet hier Gewicht und Größe miteinander aus. Und es gibt einen bestimmten Bereich, in dem der BMI dann liegen sollte. Ich glaube, 25 ist so ein normaler Bereich. Sie hat jetzt 35. Das heißt, sie ist definitiv übergewichtig, sie ist adipös, das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Und sie isst ja auch gerne und möchte das auch unbedingt selber noch beibehalten. Bedeutet also wahrscheinlich verursacht durch verschlechterte Ernährung und Adipositas auch. Ne? Also sie hat definitiv einen Typ-2-Diabetes, auch wenn sie glaubt, das sind ihre Gene. Das ist nicht so. Genau.
Ja,
Ja.
und Sehschwäche und Polyneuropathie sind ja dann, wenn sie schon 30 Jahre Diabetes hat, ja dann die Spätfolgen
Genau,
davon,
richtig.
oder? Dann ist
Ja.
sie ja offensichtlich auch nicht gut eingestellt gewesen über all die Jahre. Sonst hätte sie ja nicht ganz so massive Spätfolgen schon, weil Sehschwäche heißt, der Zucker verklebt die kleinsten Gefäße in den Augen zuerst und dann kriegen die ja so Sehprobleme, weil das Auge ja sehr, sehr kleine Gefäße hat, die sich gut verkleben lassen durch den zu hohen Zucker im Blut. Und die Polyneuropathie, was ist das?
Ja, ich beantworte dir jetzt zwei Sachen, und zwar einmal das Eingestellte. Also ich vermute mal, also wenn der Patient ja nicht mitmachen möchte, also nicht compliant oder adherent ist, was sie ja nicht ist, sie möchte ja selbstständig autonomisch entscheiden für sich. Und da ist das, glaube ich, logisch, dass sie dann Spätfolgen hat, weil selbst wenn der Arzt sie einstellen wollen würde, scheint sie ja, wie wir auch in dem Fall sehen, darauf nicht festzuhalten oder daran festzuhalten. Auch selbst, also das Einstellen heißt ja, es sind gute Zuckerwerte da, und die guten Zuckerwerte bedeuten ja auch viel Disziplin, gute Spritzen, und das scheint sie ja nicht zu tun. Genau, die Sehschwäche hast du erklärt, die Polyneuropathie, Poly heißt viel, Neuro heißt Nerv. Und Pathie, ja, dass es sozusagen eine Veränderung da ist, ne, ein Rückgang auch da ist. Und Polyneuropathie bedeutet einfach nur, dass die Nerven oder viele Nerven zum Beispiel in den Füßen oder in den Fingern gestört sind. Das heißt, entweder fühlt sie da gar nichts mehr oder sie hat Missempfindungen, wie es kribbelt oder es piekst, sodass sozusagen die Nerven durch den Zucker auch schon geschädigt sind. Ja, und der Pen, das ist sozusagen die Spritze. Da gibt es ja, früher hat man ja wirklich noch das Diabetes-Medikament Insulin aufgezogen und so, ne? Und heute gibt es so Fertigpens, die sehen aus wie ein Kugelschreiber. Dann nimmt man die Kappe ab und dann spritzt man sich sozusagen. Man stellt vorher noch den Wert ein und dann war es das. Ja, das ist sozusagen, sind jetzt die Fachbegriffe. Haben wir alle erwischt, sodass wir die alle gut erklärt haben? Ja, ich denke schon.
Ich
Ja.
überlege noch mal, ja.
Genau, aber das ist erstmal so der Fakt, und genau am Ende haben wir sogar einen kleinen Notfall. Das heißt, sie liegt ja vorm Bett, ist nicht mehr ansprechbar, und die Praktikantin meint, hey, sollen wir spritzen? Du sagst kluges Köpfchen, ich sage, hey, ja, aber wir müssen auch erstmal überlegen, was tun wir denn, bevor wir sie einfach spritzen, oder dürfen wir das
Ja,
überhaupt,
aber
ne?
als Praktikantin schon so weit zu denken, also
Ja.
das ist schon, da muss man auch schon Fachwissen zu Diabetes haben, um da überhaupt auf die Idee zu kommen. Die könnte ja auch einen Herzinfarkt haben, eine Lungenembolie haben
Ja.
oder einfach nur
Ja.
durchgestürzt sein und vorm Bett liegen. Also muss man ja nicht immer.
Also die Kombination von Pralinen und hey, Zucker zu hoch,
Ja.
die ist schon da, das ist schon toll, genau. Ja, das ist sozusagen unser Fall, und der ist auch nicht so selten. Also ich habe sowas tatsächlich schon häufiger erlebt.
Ja.
Ich muss jetzt sagen, meine Oma war damals sehr diszipliniert, aber die war auch nicht so eine Süße, die mochte nicht so ganz süße Sachen essen. Es fiel ihr, glaube ich, dann auch nicht ganz so schwer, darauf zu verzichten. Aber viele andere Diabetiker, also die craven ja richtig danach, ne? Die hatten ja richtig
Ja.
Heißhungerattacken, und also diese Disziplin aufzubringen, sich gut zu ernähren und oder auch dementsprechend gut gegenzuspritzen, die ist schon noch mal krass.
Ja, aber auch diese Autonomie und so, ach, das ist dann auch wieder so ethisch und könnte man auch in sie selbst gehen. Sie ist 82 Jahre, wenn sie das möchte und sie adäquat ist und dann Anrecht drauf hat, dann kann sie ja tun und lassen, was sie will.
Das
So
kann sie
und so.
generell, auch schon vor 30 Jahren. Also sie hat das ja mit 50 bekommen, dass sie kann da leben, wie sie möchte, klar. Aber sie hätte mit 50 auch anders leben können, dann wäre sie
Ja,
vielleicht weniger schwer krank. Ja. Also
das
die Frage
stimmt.
ist halt, ist sie wirklich gut aufgeklärt? Und das scheint mir nicht so, weil sie ja immer wieder sagt, sie kann schon essen, was sie will. Das sind die Gene. Und da blockt sie ab. Da ist bisher keiner, glaube ich, zu ihr durchgerungen. Dann hätte man das geschafft, hätte sie, glaube ich, eine andere Einstellung dazu. Also ich möchte Diabetes auf gar keinen Fall haben. Das wäre für mich eine ganz furchtbare Erkrankung.
Ja, auch dieses Spritzen und Messen, obwohl da ja auch modernere Mittelchen schon gibt mit diesen Sensoren, die du in den Oberarm machst und dann dein schönes Telefon, Smartphone gegenhältst und deine Werte dann hast, sodass du
Ja,
dann
wobei die
ständig.
nur für den Diabetes Typ 1 von der Kasse bezahlt werden. Die Diabetes Typ 2 Patienten müssen sich die selber besorgen. Die sind sehr teuer.
Nicht unbedingt. Du kannst auch Sonder,
Ja, das geht, aber es ist sehr selten tatsächlich. Also die Diabetes-Typ-Patienten 2, die müssen schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen für ihre Erkrankungen, weil ja beim Diabetes Typ 1 gibt es da schon mehr auf Kasse.
Warum? Weil die Kasse sagt, na, die Einser können nicht dafür,
Ja,
so. Und die
ja.
Zweier sind ja selbst schuld, dass sie krank geworden sind.
Genau, aber das ist auch nicht so korrekt. Zum Beispiel meine Oma hat ihren Diabetes bekommen, weil sie Asthma hatte und hat massig an Cortison gespritzt. Und das Cortison hat ihre Bauchspeicheldrüse kaputt gemacht und gespritzt. Ich meine wirklich Notfall, Krankenwagen kam und die haben ihr das IV gelegt. Dafür kann sie ja dann nichts. Und trotzdem ist sie Diabetes Typ 2 und hat aber eigentlich gar kein Verschulden daran. Und ich finde,
Ja,
da muss
aber
die Kasse
dabei würde ja
nochmal.
eine Sonderregelung dann greifen. Ist
Ja,
ja
hat sie
genauso,
aber
dass du
nicht.
nach, ja,
Also da müssten die
genauso.
Kassen besser unterscheiden können.
Ja, und die Sonderregelungen greifen ja dann, wenn du nachweisen kannst, dass du Diät gemacht hast, abgenommen hast, dass du mit Tabletten probiert hast, andere Sachen probiert hast und wirklich auch viel abgenommen hast und der Diabetes trotzdem nicht mehr einstellbar ist, dann gibt es die Sonderregelung, dass du solche quasi Sensoren dann auch bezahlt bekommst und nicht ständig am Finger pieksen musst und dann mit einem kleinen Bluttropfen irgendwie das mal deinen Blutzucker messen musst mit Myriad. Aber das sind dann halt so Sonderregelungen. Das ist auch
Ja.
ein Kampf, dann immer die ganzen Anträge und
Ja,
Bestätigungen.
genau. Und gut, meine Oma hätte wahrscheinlich eh nicht damit, wäre wahrscheinlich eh nicht damit klargekommen.
Na dann, lass uns mal den Fall richtig analysieren. Und da kommen wir wieder mit unseren schönen Kompetenzbereichen um die Ecke. Und der Kompetenzbereich 1, der Pflegeprozess, Pflegediagnostik. Was fällt dir ein?
Ich wäre eventuell so, also wenn wir jetzt beim Pflegeprozess sind, müssen wir erstmal in die Informationssammlung gehen. Das ist ja so bei uns schon so ein bisschen passiert. Hey, wir haben hier Pralinen, die hat hier einen Diabetes, die liegt vorm Bett. Okay, was machen wir dann? Also wäre ja erstmal die Notfallsituation, da könnten wir jetzt den Pflegeprozess auch noch ausgliedern und erstmal in die Handlung kommen. Ist das für dich so okay, wenn wir erstmal die Notfallsituation auflösen?
Können wir machen, ja,
Ja.
bevor wir jetzt hier weiter in schon tiefer pflegerische Maßnahmen oder sonstiges gehen.
Ja,
Ja, was ist
weil
denn dann für ein Notfall?
also vermutlich ist es eine Hyperglykämie, also eine Überzuckerung. Und das finden wir jetzt aber nur heraus, wenn wir ihr den Blutzucker messen. Und das heißt, es ist eine relativ einfache Sache, in dieser Notfallsituation zu entscheiden. Wir können ihr also in den Finger pieksen. Oder sie hat einen Sensor und wir halten das Gerät dran und automatisch wird uns der Blutzuckerwert angezeigt. Und der Blutzuckerwert wird dann vermutlich über 200 sein oder über 10, also je nachdem, welchen Berechnungsfaktor man hat, ob Milligramm pro Deziliter oder Millimol. Das heißt, sie wird einen sehr hohen Zuckerwert haben und ein sehr hoher Zuckerwert, der macht schläfrig, der macht müde, der macht nicht mehr aufmerksam, das kennen wir alle nach Weihnachten, wenn wir unsere Weihnachtsgans gegessen haben, wenn wir unsere Kekse gegessen haben und erstmal uns hinsetzen müssen und ein Nickerchen machen müssen. Also ihr geht es noch mal eine Nummer schlechter, aber ungefähr so in diese Richtung ist die Tendenz zum hohen Zucker. Ist der
Aber das ist ja auch
Zucker?
schon ein Pflegeproblem. Hyperglykämie oder die Gefahr dazu
Ja,
ist
ja.
ja auch ein Pflegeproblem. So.
Und die ist ja jetzt auch selbst beigefügt. Sie hat sich nicht gespritzt, sondern hat die Pralinen gefuttert. Also sie hat gegen den hohen Zucker nichts getan. Sie hätte sich vorher spritzen können und hätte dann Pralinen essen können. Das kann man berechnen. Das hat sie scheinbar nicht getan oder sie hat sich verrechnet. Das könnte auch sein. Auf jeden Fall müssten wir jetzt in die Akte
Was
schauen.
wir aber auch nicht wissen, fällt mir gerade ein, ob die Pralinen Alkohol drin haben, weil das dürften die ja auch nicht, weil das verändert auch den Blutzucker. Und dann könnte sie, wenn da Alkohol drin war, sogar eine Hypoglykämie haben,
Richtig,
weil.
deshalb
Genau.
die, genau. Ja, genau, das könnte sein. Das könnte ein Problem sein. Ich bin jetzt mal Schublade auf. Frau Kilic ist ja ein türkischer Name. Eventuell ist da kein Alkohol drin, wenn sie
Aha.
vielleicht kein Alkohol trinkt aufgrund Religiosität. Es ist jetzt nur eine Vermutung, muss nicht sein. Genau. Also wir müssten auf jeden Fall den Zuckerwert messen. Und dann müssen wir in die Akte schauen, ob wir noch selber reagieren dürfen. Das heißt, in der Akte könnte stehen, wenn Frau Kielitsch einen zu hohen Zuckerwert hat, können wir sie runterspritzen. Das heißt, wir selber dürfen einen Wert aufziehen, den hat der Arzt festgelegt und können sie spritzen und dann gucken und betreuen, wie geht's ihr. Finden wir jetzt so etwas nicht und der Wert ist zu hoch und sie verbleibt in diesem Zustand, dann müssten wir tatsächlich den Notarzt rufen und der muss dann das managen.
Genau.
Ja, und das Gleiche beim...
auch, dass sie in diabetische Koma zum Beispiel rutscht.
Genau, und das Gleiche wäre auch bei der Hyperglykämie so. Da können wir jetzt nichts tun, weil sie ist erstmal nicht ansprechbar. Und in einem ansprechbaren Zustand können wir ihr jetzt keinen Zucker geben. Weil wenn sie hypoglykämisch ist, dann ist ja der Zucker zu niedrig. Sie bräuchte also Zucker. Da sie nicht ansprechbar ist, können wir nicht einfach irgendwas in den Rachen kippen, das geht nicht, sondern sollte sie hypoglykämisch sein, müssen wir den Notarzt rufen, da haben wir gar keine andere Handhabe.
Genau, da gibt man ja dann sozusagen diese Zuckerinfusionen,
Glukoseinfusion. Genau, Glukoseinfusion wahrscheinlich.
Weil derjenige ja keinen Traubenzucker oder so mehr selber zu sich nehmen kann, weil wenn man bewusst ist, kann man ja nicht schlucken.
Genau. Ja, das wäre jetzt erstmal die Notfallsituation, wie wir sie lösen müssten und dann könnte die Praktikantin da eben auch mit unterstützen, weil wir müssen ja wahrscheinlich zum Telefon zurück, wenn wir keins haben, müssten in die Akte gucken und dann kann die Praktikantin bei ihr bleiben und so weiter und so fort. Ja, kommen wir nun aber zu der
Stabile Seitenlage auch. Wenn
ja, im besten Falle, genau. Kommen wir nun zu der Situation außerhalb des Notfalls. Frau Kilic mag ihre Autonomie. Aber sie ist nicht compliance und ich glaube, da sehe ich das größte Problem in ihrer Non-Compliance. Ich glaube, auch wenn sie 85 ist, ich würde es nochmal probieren mit einem...
82.
Entschuldigung, 82. Ich würde es nochmal probieren, da anzusetzen. Ich sehe das als sehr großes Thema, sie da nochmal hin zu triggern, dass sie dann doch vielleicht einsichtiger wird bezüglich der Ernährung, beziehungsweise wir unterstützen sie vielleicht auch mehr in der Angelegenheit. Wir überprüfen mit ihr zusammen den Zucker, wir gucken, wann sie sich spritzt, wir fragen da vielleicht vermehrt nach, dass wir ihr klar noch die Autorität geben, sich selbst zu spritzen, aber dass wir mehr mit in die Betreuung reinkommen, weil sie
aber
scheint das nicht mehr unter Kontrolle zu haben.
Bin auch voll deiner Meinung, Anleitung, Schulung und Beratung ist dann schon der Kompetenzbereich.
Genau, ich habe die Lösung schon genannt. Ich wollte jetzt nur auf das Problem hinaus. Also ich glaube, pflegediagnostisch bin ich da in Ihrem Autonomie, Fürsorge- und Autonomiebereich.
Genau, also wir haben ja die Pflegeprobleme der Hypoglykämie, der Gefahr davon und die Gefahr von der Hyperglykämie, also Unter- und Überzucker. Und wir haben eine Diskrepanz im Umgang mit dem Zucker. Wir haben hier hohe Autonomie für der Patientin, was wir hinsichtlich der Compliance beachten müssen. Wir haben die Adipositas als Pflegeproblem, was ja auch andere Sachen vielleicht nach sich zieht mit Hautstellen, wie das dann quasi ein Intertrigo vorliegt, also so ein Wundsein an Haut auf Haut, Falten und ähnliches, was durch den Zucker ja gefährlicher ist, weil das dann nicht so gut heilt, wenn man da Wunden hat und so. Das sind ja alles noch so Zusatzsachen, die man mitbedenken könnte.
Na, die Polyneuropathie.
Genau, die Polyneuropathie, sie führt nicht zu Schmerzen, man müsste auch Schmerzen ab und zu mal abfragen. Weil
ja, aber auch beim Thema Hautpolyneuropathie, also wir müssten auf die Füße gucken,
genau.
Weil sie spürt da vielleicht nichts oder verändert. Also wenn wir schon bei der Hautkontrolle sind, die Füße mit einbeziehen.
Genau, bei diabetischer Fußsyndrom ist ja so die häufigste auch Spätkomplikation, dass die Füße nicht gut heilen oder Zehennägel einwachsen. Die braucht eigentlich dann, sagt man ja bei Diabetikern mit Spätfolgen, auch eine professionelle Fußpflege. Da sollte dann die Pflegekraft nicht mehr ran, sondern Spezialisten, Podologen. Ja, und wir machen ja dann hauptsächlich als Maßnahmen auch die Überwachung, die Aufklärung, nochmal eine Beratung, eine Anleitung und Schulung, das Essen nochmal anders herrichten und beraten, weil es gibt ja auch so viele tolle, süße Sachen, die dann eher Fruchtzucker sind und vielleicht leichter abgebaut werden, als wenn man Schokolade isst sozusagen. Dann bringt es ja vielleicht auch mal mehr was, eine Erdbeere zu essen statt... Die besagte Kinderschokolade, die überfordert.
Ja, vielleicht, genau. Und wenn findet man auch andere Lösungen, dann muss man halt mehr spritzen tatsächlich, um das zu verhindern. Aber die Variante gibt es ja auch, genau. Also wir müssen da auf jeden Fall nochmal in die Diskussion. Ja,
kompetent. Man kann auch mal mit den Angehörigen dann nochmal sprechen.
Also unbedingt, ja,
so
ja, ja. Aber
Biografie
dann sind wir ja schon
noch mal.
Kompetenzbereich 2, oder?
Genau, ich bin jetzt auch schon so. Aber Biografie ist ja dann auch Biografiearbeit hier nochmal zu machen, wenn man ja noch im Einsatz, um tiefere Informationen zu sammeln, wie ist sie in den letzten 30 Jahren damit umgegangen, warum hat sich das so entwickelt, hat sie schlechte Erfahrungen gemacht mit Ärzten und Therapeuten, dass sie so eine Resilienz aufgebaut hat und so eine Gleichgültigkeit, kann man die vielleicht irgendwie irgendwo aufweichen? So ist da Missvertrauen gegenüber Behandlern entstanden. Also da würde ich auf alle Fälle auch nochmal in die Biografie gehen, weil nur einfach so beraten würde vielleicht ja nicht viel bringen, weil sie da nicht zuhört. So, vielleicht findet man ja dann den Knackpunkt in der Geschichte, warum das so gekommen
ist.
Ja,
oder vielleicht ist das jetzt, also diese Situation, die natürlich jetzt nicht schön ist, aber vielleicht ist das auch nochmal etwas, was ihr zum Umdenken hilft.
Zum Wachrütteln, ja, genau.
Ja, was auch nicht schön ist, aber vielleicht rüttelt die wach, genau.
Ach ja, muss ja nicht immer sein, dass sowas dann passiert, dass man da nochmal drüber nachdenkt.
Nee, aber manchmal hört man es dann ja und ändert vielleicht was. Dann Kompetenzbereich 2, da sind wir ja schon im Anleitungs- und Beratungsprozess gewesen. Also wir müssen mit ihr kommunizieren, definitiv. Wir müssen die Angehörigen mit einbeziehen. Ich kenne sie ja jetzt nicht, aber man müsste auch überlegen, wie geht man in welche Art von Kommunikation. Geht man sehr niedrigschwellig ran, also vermeidet man Fachbegriffe? Oder weil sie das schon 30 Jahre hat, versucht man dann auf einer anderen Basis nochmal aufzuklären. Also wirklich dann auch Fachbegriffe nutzen tatsächlich. Braucht sie eher so die harte Kommunikation? Also wenn sie jetzt nicht sich ändern, dann ist vielleicht auch bald der Fuß ab, in Anführungsstrichen, sowas in der Richtung. Also wirklich ein bisschen die härtere. Ja, es gibt Menschen, die brauchen diese Ansagen und die sagen einem das dann aber auch so, dass die genau das brauchen. Oder braucht sie eher die sanfte Variante, sie da nochmal auf zu klären. Also die Art der Kommunikation entscheidet ja auch die Persönlichkeit, die vor einem sitzt.
Gut, dann Kompetenzbereich 3.
Der Arzt. Und
zwar interprofessionell, sowieso hier der Arzt, weil er muss ja anordnen oder das Schema vielleicht auch anpassen. Ernährungsberatung, wir haben Diabetes-Fachschwestern, die wir hier nochmal hinzuziehen können. Wir haben Wundfachschwestern, die vielleicht dann nochmal gucken wegen Wunden, die nicht heilen oder ob da was vorliegt. Und da auch nochmal beraten, warum das wichtig ist, weil eine Wunde braucht ja auch nochmal andere Ernährung, nämlich eiweißreicher oder ähnliches. Dann hatten wir schon gesagt, Fußpflege, professionelle, Podologe.
Ja. Genau, aber ich sehe den Arzt als Hauptansprechpartner, weil wir einfach klären müssen, welche Art von Therapie ist hier machbar. Gehen wir in die konservative oder in die intensivierte Therapie, also kriegt sie ein Basisinsulin und spritzt sich nur einmal am Tag und das muss reichen. Das wäre bei ihr, glaube ich, gar nicht so günstig, sondern sie bräuchte, glaube ich, mehrfach am Tag Insulin, weil sie halt gerne flexibel ist und sie muss ihr das anpassen sozusagen. Und der Arzt muss da mitmachen. Also wir müssen da auf einer Welle schwingen, um ihr
auf
das
Insulin zu erleichtern. Auf einer Welle schwingen mit dem Zucker.
Ja, genau. Und wir, also ich glaube, der Arzt ist der wichtigste Ansprechpartner und hier brauchen wir auch jemanden, der
Diabetologe.
Ja, genau. Und auch Endokrinologe, je nachdem. Und der muss aber auch zugänglich sein. Also der sollte wirklich auch sehen, okay, sie lebt gerne individuell. Wir müssen hier wirklich agieren, weil es gibt ja schon Ärzte, die auch vielleicht da sehr statisch sind und sagen, ne, die kriegt jetzt ihr Basis-Bolus-Insulin und fertig. Aber das bringt ja ihrem Lebensstil nicht. Also wir müssen schon jemanden haben, der da auch ganz klar mitschwingt.
Ja, das bringt ihrem Lebensstil nichts, aber abgesehen davon würde man sie ja immer wieder in gefährliche Situationen bringen, ja, weil sie ja dann immer mal wieder sich hochschießt mit dem Zucker oder runterschießt mit dem Zucker.
Ja, und ich kenne auch solche Ärzte und ich hatte auch schon so einen vor mir sitzen, der gesagt hat, na, da müssen Sie sie eben auf Diät setzen, wo ich mir denke, nee, mache ich nicht. Ich bin ja nicht die, ganz bestimmt nicht. Die ist kognitiv orientiert. Wenn die jetzt Bock hat, einen halben Käsekuchen zu essen, dann soll sie tun. Dann müssen wir aber mit der Therapie anders ran und ich kann ihr nicht einfach ein Stückchen Käsekuchen wegnehmen. Ne? Also naja. Genau, wir brauchen da auch schon einen guten Arzt, der dem das auch klar ist, dass da halt ganz viel Lebensstil noch mit dran schwingt und eben auch das Alter.
Lebensqualität im Alter, weil die wohnt ja nun mal da. Das Pflegeheim ist ihre Wohnung und die hat ja auch ein Anrecht darauf, bis zu ihrem Tode da ihr Leben so gut so wie möglich zu leben. Also sollte man ja da nicht auf Zwangsdiät setzen.
Das ist ja, aber sowas kenne ich auch. Das ist nicht fremd. Das ist mir nicht fremd tatsächlich. Ja.
Okay, dafür sind wir als Pflegekräfte ja da auch für den Patienten mit einzustehen. Das hast du dann also gut gemacht an der Stelle. Aber ich bin auf die Therapieberufe hinaus, weil ihr BMI stört mich so ein bisschen. Man könnte ja auch ein bisschen mehr Bewegung in ihr Leben bringen. So, dann kann sie auch 2 Pralinen mehr essen. So, könnte man
ja, aber da müssen wir wieder aufpassen, wenn sie sich mehr bewegt, könnte sich der Stoffwechsel ändern. Das heißt, der Zucker könnte schneller abbauen. Also Bewegung und Insulintherapie und vor allem dann die dazwischenliegende BZ-Kontrolle wird dann immer wichtiger. Weil wenn die jetzt morgens da irgendeinen bewegungstherapeutischen Ansatz hat, dann könnte die vielleicht schon vor dem Mittagessen unterzuckern.
Aber du musst auch die anderen Prophylaxen mit bedenken, ja? Also den Brauch auch vernünftige Bewegung, so
ja,
viel
um
im
Gottes
Gelenk,
Willen, ich bin total auf deiner Seite. Ich denke nur an den Safety-Bereich, also für Sicherheit sorgen, dass wir da noch wieder, also sie soll sich bewegen unbedingt, aber dann müssen wir als Pflegekräfte wieder an andere Dinge denken, wie
mehrfach messen, ja.
Ja, zum Beispiel genau nochmal besonders auf Symptome achten, weil wenn die nach dem Frühstück zum Sport geht, ohne Sport würde ihr Insulin super bis zum Mittag reichen, dann kann die Mittag essen, dann wird die wieder gespritzt und so weiter und durch den Sport könnte sie aber irgendwie tiefer fallen. Das ist so einfach mein Gedankengang, dass das bitte
Ja,
mit
da müsste
beachtet
man ein
wird.
bisschen eine Zwischenmahlzeit vielleicht noch mit einbauen, dass du dann Apfel oder einen Keks essen darf,
Eine
um
Banane oder
11.
so, ja.
Genau. Also geht ja alles so.
Ja, genau. Ja, aber das muss man auf dem Schirm haben. Das ist ja das
Ja.
Problem. Genau. Nee, ich bin total bei dir. Bewegung definitiv, ganz klar. Und vielleicht gibt es ja auch so eine Gruppe. Ich bleibe jetzt mal kulturell, türkische Volkstanz oder sowas. Vielleicht hat die da Lust zu. Wer
Ja,
weiß.
ja. Nehmen wir mal einen Vierer. Ihr Sätze, oh
Ja.
Gott. Also Datenschutzdokumentationspflicht. Hier, ja, haben wir einen bedingten Datenschutz, weil wenn wir Notarzt rufen müssen, bei einer Notfallsituation dürfen wir ja übergeben, weil es ist im Sinne der Patientin, dass wir da Hilfe leisten. Ansonsten auch hier im Therapiekontext müssen wir uns ja intraprofessionell auch mal abstimmen. Da werden dann einzelne Daten. Ja, auch sicherlich muss der Arzt ja wissen, wie die Werte waren. Man muss mal einen Langzeitwert abnehmen im Blut und so. Ansonsten ist sie ja schon im Pflegeheim und untergebracht. Vielleicht muss der Pflegegrad nochmal überprüft werden. Je älter die wird und je mehr der Blutzucker entgleist oder was ihr Gewicht sagt, vielleicht ist sie ja dann noch unselbstständiger. Vielleicht sollte man ja auch mal überprüfen. Wie ist der kognitive Zustand? Also mal einen Test machen, ob sie dann noch so kognitiv überhaupt selbst entscheiden kann. Nur mal so, weil in dem Alter könnte das ja auch eine vaskuläre Demenz werden mit dem Diabetes, dass die
Ja, und die
Gefäße dann
Vergesslichkeit,
verkalken
ne?
und so.
Ja,
Genau, und
genau.
dass sie da vielleicht schon mal anfängliche Demenzsymptome hat und
Ich
dann
bin noch
vielleicht.
bei dem Satz, vielleicht sollten wir einfach Insulin nachspritzen.
Ja.
Das könnte ja auch so ein
Ja.
rechtlicher Bereich sein, ne?
Ja,
Also,
ist doch
ja.
Haftungsrecht und einfach Insulin nachspritzen dürfen wir nicht. Ist ja im Arzneimittelgesetz, muss immer ein
Ja.
Arzt ansetzen
Ja.
und dürfen es dann nur, wenn es in der Dokumentation, so viel zur Dokumentationspflicht, auch drinsteht, dass wir bei Bedarf, bei diesen und jenen Werten das und das spritzen dürfen. Also das einfach zu entscheiden dürfen wir nicht.
Naja, und genau, und auch noch vorher nicht zu messen. Also dieser
Genau.
Vorgedanke,
Ja,
sie hat
dann Pflegefehler schon
Diabetes,
passt.
Richtig, genau. Also der Gedanke, sie hat Diabetes, wir müssen mal Insulin spritzen, der ist ja logisch, aber es gibt ja auch die andere Variante, Hypoglykämie, und dann wäre es tödlich, wenn wir Insulin
Einfach
spritzen.
spritzen würden, ohne zu messen.
Ja,
Ja.
genau, richtig.
Aber an sich trotzdem für eine Praktikantin gut gedacht. Und da
Ja,
war
um
ja
Gottes
vielleicht
Willen,
in dem
ja.
Satz auch drin, natürlich messen wir, das hat sie jetzt im Detail ja natürlich nicht gesagt. Ich gehe jetzt mal
Ja, aber
davon
das
aus,
fällt
dass sie
ja,
sehr schlau
ja, aber es
Praktikantin
fällt ja
war.
oft auf. Also so geht es ja vielen unseren Auszubildenden, wenn wir so einen Fall bearbeiten, dann ist der erste Gedanke auch, wir müssen Insulin nachspritzen. Und der erste Gedanke ist selten, wir müssen mal BZ messen. Ne? Also.
Ja, das ist natürlich der bessere Gedanke, aber der
Ja.
springt ja da so ein bisschen mit.
Ja,
So.
genau.
Wir gehen jetzt mal nicht vom Schlimmsten aus, sondern vom Besten. Sie wollte natürlich halt gleich die Pralinen und so und eigentlich ja logisch kombiniert so.
Ja.
Und messen immer zuerst. Man gibt kein Insulin, ohne gemessen zu haben. Ausrufezeichen, ja.
Ja, das ist aber auch bei, also ich habe ja auch schon so Blutdruckfälle bearbeitet, wo der Blutdruck zu hoch war und die erste Reaktion der Auszubildenden war, na, ich gehe mal das Nitrospray holen, weil einfach nur die Symptome da waren vom hohen Blutdruck, die haben wir vorher aber gar nicht gemessen. Na, aber das ist immer so die Lösung, der Zwischenstopp. Ich muss erst mal
Aber da sind
messen.
wir ja dann schon fast auch im Vierer, weil das sind unsere Assessment-Instrumente. In dem
Ja.
Fall beim Blutdruck die Werte, beim Blutzucker die Werte, wie ist das
Ja.
Tagesprofil, wie war der Wert die Tage zuvor, war sie schon mal höher oder niedriger, kam das überhaupt schon mal vor,
Ja,
müsste in der
genau.
Kurve nachgucken. Der BMI, man müsste die auch einmal die Woche auf die Waage stellen, sozusagen, um da nochmal zu gucken, ob sich das verschlechtert. Das sind alles ja auch Werte, die in dem Moment Assessment-Instrumente sind und die die Diabetes-Leitlinie müsste man ja dann dazu auch angucken, sozusagen.
Ja, ganz genau, ja. Ja, da rutschen wir ja schon rüber, genau, vom rechtlichen in den anderen Bereich. Ja, über dieses ethische Dilemma haben wir schon so ein bisschen besprochen, ne? Also sie will ihre Lebensqualität haben, sie will ihre Autonomie haben, wir haben aber auch eine Fürsorgepflicht. Das heißt, wir müssen hier einen guten Mittelweg finden, wo sie sich noch selber spritzen kann, aber wir vielleicht mehr in die Betreuung und in die Beobachtung gehen. Wir brauchen einen guten Arzt, der mitmacht, um lebensstilorientiert da auch mit zu therapieren. Und die Leitlinien hast du schon erwähnt. Genau, es gibt die Blutzuckerwerte, es gibt die Blutdruckwerte und es gibt halt einfach auch ja, bestimmte Schemata, wie wir uns zu verhalten haben, wenn Hypoglykämie oder Hypoglykämie ansteht. Ne?
Genau, also dann haben wir ja auch noch das Ausrechnen der Broteinheiten oder der Kalorien beim Essen, also ein klares Esstagebuch. Oder ein
das könnte man führen, ja.
So,
ja.
Um ihr das auch so bewusst zu machen, wie viel sie eigentlich den ganzen Tag isst. So. Wäre vielleicht dann mal sinnvoll, das eine Woche lang zu machen, dass einem das bewusster ist. Man kann es auch einfacher machen, wenn die Smartphone-affin ist, weiß man nicht. Kann man ja trotzdem in dem Alter sein, dass man das abfotografiert, was man isst. Dass man es nicht zwingend aufschreiben muss, sondern dann nur die ganzen Fotos hat als Protokoll. Auch das
ja, oder mit einer App arbeitet, dass das genau. Schon die Kalorien berechnet, ne? Genau. Ja, also die Varianten, die sind auf jeden Fall da. Also fest steht auf jeden Fall, das Hauptproblem bei ihr sind die Blutzuckerentgleisungen und ihr Autonomieverhältnis zu sich selber, was okay ist, was wirklich gut ist, aber sie unterschätzt das Krankheitsbild und das schon Jahre.
Ja, aber auch in der Kultur, glaube ich, weil du sagtest ja, es ist wahrscheinlich ein türkischer Nachname, wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Es ist ja schon so, dass die deftiger und süßer essen, meines Erachtens.
Ja, also, das ist schon
ich bin jetzt nicht der Superkulturexperte. So.
Das ist eine kohlenhydratere Ernährungsform. Sofern sie jetzt nicht viel Fleisch isst, ist das schon sehr viel mit Teig und süßem Honig oder so. Ja, das ist richtig, aber das muss nicht unbedingt eine Rolle spielen tatsächlich. Also auch da kann man ja auf seine Ernährung gut achten. Die Frage ist halt, wie ist sie da verortet und wie ist sie groß geworden? Also die Biografiearbeit spielt da eine große Rolle. Was sind ihre Lieblingsgerichte und wie kann man sich vielleicht anpassen, dass sie nicht so Kohlenhydrate oder schokoladenlastig sind.
So, soll ich mal ganz kurz den Fall zumindest schon mal zusammenfassen, bevor wir noch den Kinderfall besprechen?
Genau, ich habe dir ja schon mal so noch mal meinen Schwerpunkt dargelegt.
Genau, also wir haben im Kompetenzbereich 1 ja die Informationssammlung, da sind wir jetzt beide ja auch am Ende noch mal d'accord, in die Biografie mehr zu gucken, warum, wieso, weshalb das sich so entwickelt hat. Wir haben die Werte alle, die im Fall drin stehen und im BMI und sollten hier auf alle Fälle in Notfallsituationen vorrangig erstmal immer Blutzucker messen, bevor ich entscheide, ob ich spritze oder nicht. Im eventuellen Fall müsste ich hier Notarzt hinzuziehen und auf alle Fälle in die Akten gucken, um eine stabile Seitenlage machen. Aber grundsätzlich haben wir ja hier so Pflegephänomene wie die Gefahr des Unterzuckers und des Überzuckers, also die Hypoglykämie und die Hyperglykämie. Wir haben den Adipositas, die wir beachten müssen und damit eine vermehrte Hautkontrolle von verschiedenen Körperteilen inklusive exzessiv der Füße. Und beim Schmerzmanagement müssen wir die Polyneuropathie, also dass sie nicht mehr so gut spüren kann, weil die Nerven von dem Zucker angegriffen sind, bedenken. Gehen wir gleich in den Zweier. Die Kommunikation ist dann hier super, super, super wichtig, weil wir hier ein ethisches Dilemma haben zwischen Autonomie und Compliance zur Therapie und müssen hier nochmal anleiten, schulen und beraten. Und da hilft dann uns unsere vorherige Biografiearbeit. Dann gehen wir in den Dreier und müssen hier auch kommunikativ mit sämtlichen Berufsgruppen zusammenarbeiten, intensiv mit einem guten Diabetologen, den du ja exzessiv gesagt hast, der ja helfen soll, ihre Lebensqualität beizubehalten und sie nicht einfach auf Zwangsdiät zu setzen, weil das, glaube ich, nicht zielführend ist mit 82 und sie das vielleicht auch ja nicht so mitmacht, egal wie gut man das erklärt. Meine Vermutung ist ja, dass sie da auch eine Abwehr in der Biografie entwickelt hat, weil sie vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ist ja auch nur eine Vermutung. Egal. Wir haben dann noch vielleicht mehr Bewegung durch Physio und dann mehr Zwischenmahlzeiten, dass sie sich vielleicht aber dann auch wieder wohler fühlt, weil sie naschen darf. So. Und hatten dann den Physiotherapeut, Ergotherapeut und Fußpflegeprofessionelle, sind dann übergegangen zum Gesetz mit dem Pflegegrad und dem Haftungsrecht in der Ersten Hilfe. Und haben die Dokumentationspflicht und den Datenschutz hier nochmal angerissen und auch nochmal geguckt, ob sie wirklich adäquat ist. Da sind wir dann schon fast übergegangen, dass man dann ja die Testung, Assessment-Instrument in der Wissenschaft anregt und die Wicht misst, BMI misst, Tagesprofile anguckt, also den Blutzucker oder auch die Vitalzeichen nochmal anguckt, weil Diabetes kann Spätfolgen machen, wie halt auch Herzerkrankungen, weil Zucker ja dann auch den Blutdruck erhöhen könnte oder verändern könnte, sowie aber auch die Gefäße im Gehirn verändern kann. Und deswegen sollte man die Kognitivität hier vielleicht auch mal testen. Kann ich was
ja.
vergessen?
Nö, ich wunderbar. Ich ganz sehr, ja, spreche nicht zu schnell, dass du uns auch zuhören kannst. Wir müssen dich immer zurückspulen.
Aber wie ich... posten wird ja dann auch demnächst, wenn der Fall dann soweit ist, kann man dann uns immer folgen auf Instagram und den Fall sowie unsere Zusammenfassung da nachlesen.
Ja, ganz genau. Es kommt dann peu à peu und wird dann immer nachgeschickt. Ja, nein, sehr gut. Das heißt, wir haben hier den Diabetes Typ 2. Wichtig ist vielleicht nochmal zu sagen, also wir sind ja nicht so wirklich auf Krankheitsbild eingegangen, weil wir uns eher auf die Pflege fokussieren. Aber wichtig ist nochmal zu sagen, dass die Ursachen hier meistens selbst zugefügt sind durch falsche Ernährung, durch den falschen Lebensstil. Es kann aber auch andere Erkrankungen geben oder andere Medikamente, die das auslösen, wie zum Beispiel, wenn sich die Bauchspeicheldrüse entzündet. Oder wenn man halt Medikamente nimmt wie hohe Dosierungen von Cortison und jetzt wirklich hohe Dosierungen, also ein normaler Asthmatiker, der wenig Notfälle hat und sein tägliches Asthmaspray hat, der muss jetzt nicht unbedingt Panik bekommen, aber hohe Cortison-Dosierungen können die Pankreas auch zerstören und damit dann sozusagen dazu beitragen, dass da eine Stoffwechselstörung vom Zuckerhaushalt vorliegt. Das ist beim Diabetes Typ 1 anders. Und zwar beim Diabetes Typ 1 ist man sich bis heute noch unsicher, woher kommt das eigentlich. Hier wird ein genetischer Defekt vermutet, also dass ein Gen verändert ist und man schon mit dieser Anlage zur Welt kommt. Oder man vermutet, dass durch eine in der Schwangerschaft stattgefundene Erkältung oder durch einen grippalen Infekt im Babyalter, im Kleinkindalter, sich eine Autoimmunerkrankung entwickelt. Das heißt, eigentlich haben wir unser Abwehrsystem, was sich gegen fremde Keime wehrt, das wehrt sich plötzlich gegen die Pankreas, sozusagen, also die Bauchspeicheldrüse. Das heißt, unser Abwehrsystem, unser Autoimmunsystem, das wehrt sich plötzlich gegen sich selbst, zerstört dann sozusagen die Bauchspeicheldrüse und damit kann dann kein Zuckerstoffwechsel mehr stattfinden und man hat Diabetes. Und das passiert oder kann von heute auf morgen stattfinden. Das ist beim Diabetes Typ 2 anders. Hier ist es ein langer Weg. Manchmal hat man Diabetes Typ 2 und das, man merkt es 2, 3 Jahre nicht, manchmal auch 5 Jahre nicht. Beim Diabetes Typ 1 ist ja der Infekt da, bam, von jetzt auf gleich ist die Bauchspeicheldrüse dann auch defekt. Das heißt, es wird gar kein Zuckerstoffwechsel mehr vollzogen und das heißt, wir haben auch sofortige Symptome, die eigentlich auch, also länger als einen Monat läuft man mit einem Diabetes Typ 1 nicht rum, weil der so symptomatisch groß ist, dass sie merken, dass irgendwas mit sich nicht stimmt. Also hier findet was im Körper statt, man ist plötzlich krank, man hat Symptome, man geht zum Arzt und der wird das dann feststellen.
Genau, und die sind sehr ähnlich auch, gerade bei kleinen Kindern wird oft gedacht, dass es Magen-Darm ist, weil die halt erbrechen, ganz, ganz viel trinken, auch Fieber entwickeln können und wirklich massiv viel Durst haben, weil der Körper merkt, dass da zu viel Zucker im Blut ist und der will den irgendwie ausschwemmen und dadurch entsteht ein hohes Durstgefühl und dann auch so Vergiftungssymptome, dadurch erbrechen die ja dann auch massiv, also das wirkt wirklich dann so wie so ein Magen-Darm-Infekt, weil da man ja auch mitunter viel erbrechen kann. Und dann gehen die nach 2, 3 Tagen dann doch zum Arzt oder in die Notaufnahme und dann, ist doch kein Virus, sondern ja, plötzlich ein Diabetes vorhanden. Und da kann man auch nicht sagen, das trifft jetzt Kinder mit 1 Jahr, 2, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, 14 Jahre, 19 Jahre, so nach dem Motto. Da gibt es keine Zahl, wo das dann auftritt im Kindesalter.
Man kann das auch noch mit Diabetes, 21 haben.
Genau, also mit Diabetes Typ 1 kann man eigentlich auch noch sogar mit 37 bekommen, weil vielleicht irgendein Effekt schleichend dafür sorgt, dass meine Bauchspeicheldrüse nicht mehr arbeitet. Das ist unwahrscheinlich, aber kommt auch durch.
Genau, es kann passieren. Und wenn halt ein Organ von jetzt auf gleich kaputt geht, dann merkt man das auch sofort. Also damit läuft man jetzt nicht lange rum, sondern man merkt es. Und ein ganz großes Symptom, hat ja Liane schon angesprochen, ist ganz viel Trinken, eventuell sogar Erbrechen dadurch und Gewichtsverlust. Das sind so die häufigsten, härteren Symptome. Wir haben jetzt übergeleitet zum zweiten Fall. Da geht es um einen Jungen und der heißt Finn. Und der Finn ist 10 Jahre alt, wird in die Rettungsstelle gebracht, weil er auf dem Fußballfeld zusammengebrochen ist. Die Mutter des Jungen erzählt dem Arzt, dass er in letzter Zeit auffällig viel getrunken hatte. Er beklagt sich häufiger, dass er sich nicht mehr so fit fühle und schlief auch sehr viel. Die Mutter dachte, das wäre ein Wachstumsschub und hat dem keine weitere Bedeutung gegeben. Auch, dass er immer so viel geschwitzt hat, ordnete sie der beginnenden Pubertät zu. Der behandelnde Arzt klärt die Mutter auf, dass Finn wahrscheinlich einen Diabetes mellitus Typ 1 hat. Seine Blutzuckerwerte waren im Labor auffällig hoch. Zudem ist sein Acetongeruch des Atems sehr auffällig, meinte der Arzt. Zur Überprüfung werden stationär weitere Tests veranlasst, um alles genau abzuklären. Auf der Station bestätigen sich die Tests, dass ein Diabetes bei Finn vorliegt. Und nun wird zusammen mit der Mutter daraufhin alles vorbereitet, wie misst man täglich Blutzucker, wie verabreicht man sich Insulin.
Ja, also auch ein toller, kurzer, knackiger Fall, der jetzt sagt, wie akut Diabetes sich äußert mit vielen Symptomen, die da drin sind. Auch noch mehr, als wie wir genannt haben, aber man erkennt es wieder und dass man es manchmal auch nicht sofort als Laie erkennt und können halt, wie gesagt, ganz junge oder ältere oder nach der Pubertät Leute betreffen. In der Regel sagt man schon, dass es eine Diabetesform ist von jüngeren Menschen und deswegen wird auch oft Kinderdiabetes genannt, obwohl das auch verfälscht, weil können ja auch welche nach 18 bekommen, wie gerade schon gesagt. Hier fällt ein Fachbegriff auf, den man, glaube ich, erklären müsste, und zwar der Acetongeruch und das Fußballfeld. Nein, Quatsch. Aber der Acetongeruch.
Ja, Aceton steht ja ganz oft für Frauen auf dem Nagellack drauf. Acetongeruch ist ja so ein bisschen alkoholisch verdorrtes Obst, also so riecht es ein bisschen. Und das wird eben freigesetzt, wenn die Zuckerwerte zu hoch sind.
Das ist auch dann krass, wenn man dann beim Kind aus dem Atemgeruch denkt, hat der Alkohol getrunken? Also kommt der dann nicht wirklich hin? Also könnte auch passieren, ja. Also ist jetzt nicht so, dass 10-jährige Jungs vielleicht nicht automatisch auch mal irgendwie schon vorpubertär heldenhaft sein wollen und ein Bier trinken. Kommt vielleicht auch schon vor, so sicherlich. Aber bei dem ist ja jetzt eher so, dass das von der Erkrankung ist, dieser Alkoholgeruch. Wie entsteht denn der Alkoholgeruch? Kannst du das erklären, warum der jetzt? Also naja, letztlich ist es halt, weil der Zucker ja dann gar nicht mehr abgebaut werden kann und der Körper in Vergiftungszustand kommt und die Leber das auch nicht richtig abbauen kann. Und dann entsteht so ein Alkoholausatmenduft quasi. Dann probiert der Körper das auch über die Lunge und über die Ausatmung abzubauen. Und dann man diesen Alkoholgeruch bei der Ausatmung und wenn man sich dann anhauchen lässt, riecht es nach Alkohol. Und wir haben natürlich auch diesen netten Urin, weil man probiert es auch über die Niere dann auszuschwemmen. Der Körper hat echt viel zu tun und probiert alle möglichen Wege zu machen, um diesen Zucker abzubauen. Geht aber nicht, weil, wie gesagt, die Bauchspeicheldrüse da ja gar nicht mehr wirklich funktioniert. Und der Urin ist dann sehr süßlich und wenn man den kostet, schmeckt der nach Zucker. Muss man jetzt nicht, aber hat man früher so diagnostiziert.
Genau, es ist halt die Frage, ob es die Ärzte selber getrunken haben oder ob es da ein Helferchen gab, der das trinken musste. Genau, also ich glaube, man hat auch eine Zeit lang das dann nicht mehr getrunken, sondern hat es auf den Boden gekippt und geguckt, ob Insekten kommen.
Oder gerochen, weil das riecht ja dann auch süßlich so.
Genau, richtig, ja. Das sind so die Bereiche.
Analyse.
Ganz genau. Pflegeprozess wäre ja hier auch wieder, es spielt eigentlich gar keine Rolle, woher der Diabetes jetzt kommt, der ist jetzt da, fertig. Also ich glaube, viele machen sich ja Gedanken darüber, vor allem dann Eltern, wenn sie so einen 10-jährigen Jungen haben, was habe ich falsch gemacht, ist es die Ernährung oder. Das ist beim Diabetes Typ 1 spielt das keine Rolle, ob das genetisch bedingt ist oder Ernährung oder Autoimmun. Da muss man sich überhaupt nirgendwo die Schuld geben, sondern man muss dann einfach loslegen und gucken, wie man mit dem Jungen klar macht, dass der jetzt bis an sein Lebensende dieses Krankheitsbild hat. Ich glaube, auf Spätfolgen würde ich jetzt noch nicht unbedingt eingehen. sondern eher erstmal, wie kriege ich meinen normalen Alltag wieder hin? Darf ich noch weiter Fußball spielen?
Genau.
Wie gehen meine Freunde damit um, wenn ich jetzt mir immer in den Finger piekse oder wenn ich so einen Sensor habe und wenn ich mich spritzen muss und kann ich das überhaupt alleine? Das sind jetzt so die ersten Gedanken und ich würde auch wieder BZ-Entgleisungen an den Anfang setzen, weil gerade wenn man jung ist und noch in den Übergang zur Pubertät ist, dann stehen die auch vor der Tür. Also einen jungen Menschen, der auf dem Weg in die Pubertät ist, gut einzustellen, das ist wirklich schwierig. Vielleicht sollte man da auch überlegen, ob man mit einer Insulinpumpe arbeitet, die das übernimmt, also die dann den Wert misst und selbstständig reguliert nachspritzt, um einfach die Gefährdung des Kindes ein bisschen zu reduzieren. Weil ja durch Hormone, durch Stressfaktoren und den pubertären neuen Hormonen, die ja bald hinzukommen, nochmal so ein veränderter Stoffwechsel auftritt, dass das dann, glaube ich, händisch oder manuell super schwer ist, den einzustellen. Das sagt mir jetzt so mein erstes Bauchgefühl, Pflegediagnose, BZ-Entgleisungen.
Genau, also diese, das, was wir vorher auch hatten, mit der Gefahr des Unterzuckers und des Überzuckers. Und wir haben ja hier aus einer akuten Situation wird wieder dann eine dauerhafte Pflegesituation, die wir verantwortlich planen, organisieren und gestalten und steuern müssen und evaluieren müssen. Der braucht ja auch eine Langzeitbetreuung in Form von guten Diabetologen oder einer Diabetesfachschwester, die nach Hause dann ab und zu kommt und immer weiter berät. Die Schule muss informiert werden, der Fußballverein muss informiert werden, wie reagiert man im Notfall, was ist ein Notfallset. Muss so viel Diabetes-Schulung bei der Mutter und den Eltern und dem Kind passieren, sodass er wahrscheinlich eh aus der Klinik höchst vermutlich in eine Kur, Mutter-Kind-Kur oder in eine Diabetes-Fach-Reha-Klinik überwiesen wird und da dann auch nochmal mehrere Wochen Tag für Tag das alles erst lernt, wie man damit selbstständig umgehen muss. Das macht ja in der Regel dann nicht die Akutklinik, sondern Nachsorger sozusagen.
Ja. Genau, und die brauchen halt eine gute Aufklärung auch an Mitteln, was sie brauchen, an Anträgen, die sie stellen müssen. Da kann sie aber auch die Krankenkasse eigentlich gut begleiten. Die Beratung, also er hat ja Diabetes Typ 1 und hier muss ja mit Insulin behandelt werden. Das geht ja nicht mehr mit Diät oder mit Medikamenten, also mit oralen Tabletten, sondern hier muss jetzt subkutanes Insulin gespritzt werden und da muss der Arzt aufklären, welche Variante am sinnvollsten wäre. Da haben wir jetzt keine Handhabe. Wir können dann eben nur pflegerisch unterstützen, wenn dann feststeht, welche Therapieform gewählt worden ist.
Du hast zwar Therapieformen schon erwähnt, die du kennst und präferieren würdest, aber sie sind ja nicht die Ärzte und bestimmen, dass der jetzt eine Pumpe kriegt.
Nee, ich hatte nur präferiert, rein aus der Erfahrung, die wir jetzt hier mitbringen, und aus dem Lebensstil, den der Junge hat, dass die Insulinpumpe wahrscheinlich erstmal die einfachste Variante ist.
Du hast vorhin erzählt, du kennst auch Leute, die einen haben. Hat da jemand einen Sensor oder eine Pumpe?
Ja, genau. Also es ist ein Kind, ein Mädchen, das hat einen Sensor. Die war auch in dieser Charité-Teststudie dabei, wo die damals noch getestet worden sind. Bekommt die ja von der Krankenkasse jetzt auch gestellt und die hat auch eine Insulinpumpe, also sie hat vorher erstmal selber gespritzt mit der Mutter zusammen. Jetzt ist sie aber schon ein bisschen älter und auch so 11, 12, das heißt, jetzt ist auch die Gefahr einfach da durch die Pubertät und durch den Stress, dass es da nochmal zu höheren Entgleisungen kommt, selbst wenn man jetzt schon gut eingestellt ist, dass die jetzt auf eine Insulinpumpe umgestiegen sind, um einfach diese Sicherheit zu haben, weil die Insulinpumpe bleibt ja auch dran, die misst auch nachts die Werte, weil im Schlaf kriegst du das ja nicht mit, wenn irgendwas passieren sollte.
Wie läuft das denn in der Schule dann eigentlich? Weil die müssten ja dann in der Schule die Lehrer und der auch aufklären oder ist da eine Schwester dabei? Oder?
Also die Lehrer werden nur aufgeklärt. Das ist halt die Frage, in welcher Form. Die Klasse kann aufgeklärt werden, aber es muss alles die Familie selbst entscheiden.
Mhm.
Und zu Beginn, als das Kind noch gar nicht sich selber spritzen konnte, wurde ein ambulanter Pflegedienst bestellt. Und der kam dann in die Schule, hat gespritzt und ist wieder gefahren.
Ach, genau, so wie man sonst auch nach Hause fahren würde. Ah, ja, okay.
Und irgendwann konnte sie das dann alleine, so mit 7 Jahren, weil Lehrer dürfen ja nicht spritzen.
Genau.
Irgendwann konnte sie alleine spritzen mit so 7 Jahren. Da hat der Sensor gemessen, sie hat dann aufgezogen und jetzt hat sie ja die Insulinpumpe, die macht das ja alles selbstständig tatsächlich. Sie muss nur die Kartusche, also das Medikament, einmal auswechseln und das kann sie jetzt auch alleine und das klappt jetzt ganz gut.
Krass, wie selbstständig die Kinder ja dann auch werden müssen, wa? Und wie anders die auf Essen und Bewegung gucken müssen und Stress und so.
Genau, und weil eben durch die neue Technik, also dieser Sensor guckt ja jetzt mit, die Insulinpumpe guckt mit, das ist, glaube ich, nochmal eine Unterstützung.
Eine
Weil,
Erleichterung dann, ja.
ja, weil ja auch Kinder mit 12, die haben andere Dinge im Kopf. Also die vergessen da ja auch an, als einfach mal, und da kann jetzt diese Vergesslichkeit auch mal ganz schnell gefährlich enden.
Haben die nicht nur einen
Schlimm.
Notfallpass oder irgendwas oder
Ja,
irgendwie
die hat ein Armband,
irgendwas?
da steht das drauf. Die hat so ein
Genau,
kleines
okay,
silbernes
genau.
Armband, dass das eingraviert, dass es auch so ein bisschen schmuckstückartig aussieht. Und da steht das dann drauf, dass sie Diabetes Typ 1 hat.
Cool. Ja, da sind wir ja auch voll wieder. Wir müssen hier genauso wie beim vorherigen Fall gut kommunizieren und beraten, müssen die Angehörigen hier auch mitnehmen, so wie in der Akutklinik auch schon die ersten Schritte machen Richtung Sicherheit und messen und das erste Mal vielleicht anleiten zum Spritzen. Dann hat die Mama und das Kind gemeinsam vielleicht schon ein, zweimal gespritzt oder gemessen. Und dann gehen die ja wahrscheinlich in eine Nachsorgeklinik, wie schon erwähnt. Da sind wir auch hier dann schon fast wieder beim Übergang und intraprofessionell arbeiten. Wir brauchen hier einen Sozialdienst, einen Kinderpflegedienst, der vielleicht in die Schule kommt. Hast du gerade gesagt, ambulanter Dienst. Der Sozialdienst muss also alles Mögliche in der Nachsorge organisieren, von der Nachher- oder Mutter-Kind-Kur, von der Diabetologie-Fachschwester oder dem Diabetologen, wo müssen die hin, nachdem die aus der Akutklinik raus sind, von der Diabetes-Spezialberatung, von den Anträgen für die ganzen Hilfsmittel, die da auch laufen und so weiter. Das geht dann auch alles jetzt schon Richtung Gesetz, weil ja der Sozialdienst auch bei diesen ganzen Anträgen dann immer hilft und auch die entsprechenden Kontakte herstellt, an die, die sich wenden können.
Genau, also wenn man gar nicht weiter weiß, gibt es ja auch Pflegestützpunkte, die beraten. Ansonsten
Genau.
helfen aber auch die Krankenkassen. Das ist alles ein langwieriger Prozess, um solche ganzen Anträge auszufüllen, aber es gibt ja Gesetze dafür, auf die man sich berufen kann. Und Hilfsmittelverordnung, Heilmittelverordnung, also da gibt es jetzt Möglichkeiten ohne Ende, sich bestimmte Gegenstände ranzuholen. Und wie gesagt, Diabetes Typ 1 macht es eh noch mal einfacher. Es wird sehr viel von der Krankenkasse bezahlt und genehmigt. Das heißt, auch die Eigenfinanzierung ist da auf jeden Fall geringer.
Genau. Und dann haben wir ja Hilfsmittelgesetz und Medizinproduktegesetz, hätten wir vorher auch mit erwähnen können, weil das sind ja Medizinprodukte, die Blutzuckermessgeräte und auch die Spritzen und haben ja das Arzneimittelgesetz, da sind ja das Insulin und andere Medikamente drin geregelt, sodass die auch immer angeordnet werden müssen. Und jetzt so eine Pumpe oder ein Sensor ist dann wieder Medizinproduktegesetz, ist ja vorher in der Studie getestet und zugelassen werden und bevor das dann von der Krankenkasse bezahlt wird. Die ganzen Anträge bei der Krankenkasse oder Reha-Antrag oder Kurantrag und so weiter, dann der Antrag, dann kriegt der Kind ja wahrscheinlich erstmal so einen Pflegegrad 0 oder 1, dass dann
Wenn
auch
man
ein
es beantragt,
ambulanter,
ja. Also viele denken
genau,
da gar nicht dran, genau.
dass dann auch ein Pflegedienst in die Schule fahren kann zum Spritzen, so. Dann sind wir ja schon fast im Fünfer. Ihr Berufsethos und Ethik haben wir ja auch. Das Kind möchte auch Autonomie sein und hier seinen Sport weitermachen als Junge. Auch dieses Dilemma zwischen muss auf mich achten und muss compliant sein zu der Therapie und möchte aber gleichzeitig einen sehr intensiven Sport machen, der sehr gefährlich ist, weil man ja dann sehr viel Kalorien verbraucht, wenn man dadurch über das Fußballfeld hin und her rennt. So.
Ja, wir wissen ja nicht, welche Position er hat. Vielleicht will er ja ins Tor wechseln. Das wäre ja schon mal eine
No,
Kompromissvariante. Genau. Ja,
ja.
also die
Nein, will er
Autonomie.
nicht, der Stürmer.
Okay, ich weiß es nicht. Stimmt, glaube ich, nicht drin. Auf jeden Fall stimmt, du hast genau recht. Das ist schon mal ein Thema. Und ein großes Thema ist auch, der ist jetzt 10, der darf erstmal nicht allein bestimmen. Das heißt, die Eltern dürfen für ihn entscheiden. Aber in ein paar Jahren darf er ja auch selbstständig entscheiden. Und dahin muss man ihn ja auch bringen, wenn er dann selber entscheiden darf, dass er auch vollständig aufgeklärt ist, ne?
Jugendschutzgesetz und Jugendschutzgesetz ist ja dann auch Fürsorge und dass die Eltern ja, weil er minderjährig ist und so weiter und so fort. Und ab 16 könnte man ein bisschen Therapie Einfluss nehmen, dass man so bestimmte Sachen mitentscheiden darf. Voll entscheidungsfähig ist man aber erst mit 18, aber dafür gibt es das Jugendschutzgesetz, was man in dem Fall jetzt hier auch nochmal beachten müsste. Man muss auch immer die Eltern mit aufklären und sollst zwar das Kind immer mit dabei haben, so das
Genau, ich wollte gerade
mitreden
sagen, wenn du das
kann.
Kind nicht dabei hast, bringt das auch nichts. Dann macht es ja eh nicht mit.
Genau.
Also du musst es schon dabei haben, irgendwie, ne? Ja.
Perfekt. Ich fasse mal zusammen.
Ja.
Wir haben im Kompetenzbereich 1, im Pflegeprozess und Pflegediagnostik hier genauso auch eine kleine Notfallsituation und auch hier die Gefahr des Unter- und Überzuckers. Haben das erste Mal eine akute Situation, dass der Diabetes Typ 1 auftritt und der jetzt zu einer dauerhaften Pflegesituation wird, wo wir verantwortlich planen und Informationen sammeln und somit dann ja auch hier kein Übergewicht oder ähnliches vorliegt. Die haben ja eher meistens Untergewicht, haben wir gerade gelernt. Aber auch hier in der Ernährung eine Gefahr haben, die man gut dann mit bedenken muss. Der Ernährungszustand sollte dann vielleicht auch als Pflegeproblem mit auftauchen und auch beraten werden oder vielleicht mal da auch eine Erfassung machen, wie wird denn ernährt sich das Kind grundsätzlich bis jetzt immer, um da anpassen zu können. So ein Ernährungstagebuch machen und so, um da noch mehr Assessment zu haben und auch vielleicht auch mal ein BMI machen, Größe, Gewicht messen. Wie ist da wirklich der Zustand? Was sagen denn die Blutzuckerwerte? Und dann haben wir gesagt, komm mal wieder an Anleitung, Schulung und Beratung der Mutter oder Eltern und des Kindes, um die ersten Schritte Richtung Blutzucker selber messen und selber spritzen. Brauchen den Sozialdienst und zahlreiche Nachsorge, weil das wird dein Leben lang jetzt so sein, dass er damit umgehen lernen muss und seine Eltern auch damit umgehen lernen müssen, sodass wir den Sozialdienst brauchen mit zahlreichen Anträgen und haben da ja die Gesetze gesagt mit Pflegegrad, im Pflegedienst, das in die Schule fährt. Wir haben Medizinproduktegesetz, wir haben Arzneimittelgesetz, wir haben Hilfsmittelgesetz, Jugendschutz und Jugendschutzgesetz gesagt mit der elterlichen Fürsorge. Und haben im Kompetenzbereich 5 ja auch die ganzen Assessments, wie ja auch vorher schon gesagt, beim BMI Größe, Gewicht, Ernährungszustand messen mit einer entsprechenden Skala, die Blutzuckerwerte, auch Langzeitwerte und so weiter. Und auch hier gibt es eine spezielle Leitlinie für den Diabetes Typ 1, eine medizinische Leitlinie zur Behandlung des Diabetes Typ 1, genau.
Ja, wunderbar, sehr gut. Ja, sind wir, denke ich, dann durch mit dem
Ja,
Diabetes. Ich
Zucker,
hoffe,
Zucker.
ja, ich hoffe, das hat für ein paar erhellende Momente gesorgt, worüber wir heute gesprochen haben. Ihr könnt das gut in der Schule umsetzen oder wir haben auch nochmal pflegende Angehörige ein bisschen mitgenommen und sie aufgeklärt oder das Update ganz zu Anfang, wie wir gerade aktuell auf der Welt mit dem Diabetes hier so verortet sind, ist ja auch nochmal ein Update für alle gewesen. Ein erschreckendes Update leider, aber ja, ich hoffe, wir konnten wieder für erhellende Momente sorgen. Ihr hört den Podcast
Überall, wo
auch
es Podcast gibt.
überall, wo es Podcasts gibt, genau.
Folgt
Und
uns,
folgt
bewertet
uns,
uns.
genau, bewertet uns, liked uns. Auf Instagram findet ihr uns Tatortpflege minus oder unterstrich Podcast. Wir haben auch eine eigene Website, die ist drauf verlinkt, da könnt ihr
Wir
draufklicken.
haben jetzt auch seit neuestem einen TikTok-Kanal, da könnt ihr uns auch angucken.
Und ja, genau, folgt uns da auch. Und ansonsten bleibt uns treu, gebt uns Feedback. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört.
Dankeschön, tschüss, tschüss.
Ciao!
Tatort Pflege.